20 Jahre nach Aus Mangel an Beweisen schreibt Scott Turow die Geschichte weiter. Innocent, der letzte Beweis. Ohne mein wahres Alter preisgeben zu wollen, was wiederum auf die Erheblichkeit dessen schließen lässt, kann man sagen, dass ich jahrzehntelang keinen Kriminalroman zu Ende gelesen habe. Die Abstinenz zu beenden kam das erste reinrassige Exemplar dieser Gattung seit langem vor einigen Monaten in dieser Sendung unter die Räder. Juli C.'s Schilf, im Prinzip ein Tatort-Drehbuch, wie von mir dazumals festgestellt, und damit nicht gerade eine Werbung fürs Genre, wenn man zu denen gehört, die ob der Dröge und Lahmarschigkeit deutsche Kriminalfilme nach den immer wieder gleichen abgezirkelten exakt 90 Minuten entweder schlafen oder ob der geraubten Lebenszeit schlecht gelaunt sind. Kurz nach dem C-Verriss war Winter, der Lesebedarf stieg witterungsbedingt und wer immer es auch anschleppte, las die gesamte Studio-B-Besatzung auf einmal Michael Connellys Harry-Bosch-Reihe. Die Kriminalroman-Abstinenz war beendet, wenn man die Gattungsbezeichnung amerikanischer Krimi so ungenau übersetzt, ist doch das amerikanische Wort für alles, was zwischen Ost- und Westküste und zwei Buchdeckeln an Ungesetzlichen passiert, Suspense, Spannung und damit genau das Gegenteil durchschnittlicher europäischer Kriminalerzählung, ob in Druck oder schlechter Schauspielerei. Was der kritische Rezensent nach einem Dutzend Bänden besagter Kriminalreihe trotz aller Empfehlbarkeit erwartbar feststellte, ist eine Zweidimensionalität und Repetition im Stoff, Ort und Personal, aber der Rhythmus der Handlung eines amerikanischen Krimis hatte sich verinnerlicht. Man war angefixt und suchte nach einem Substitut, möglichst stärker und wenn es geht, einen Hauch more sophisticated. Die Klientel, zu der man damit gehört, sagen wir Abdeik-Leser mit dem Hang zur entspannender Unterhaltung, wird seit einigen Wochen von der gut geölten PR-Maschinerie des Verlages Grand Central Publishing umworben, denn Scott Turow hat einen Roman geschrieben mit dem Titel Innocent, der bei Lesern wie Kinogängern die Synapsen feuern lässt. Assoziierter Titel doch richtigerweise eine Fortsetzung des Erfolgsromans und soliden Kinofilms Presumed Innocent aus dem Jahr 1990. Im Deutschen liefen Buch wie Film unter dem Titel Aus Mangel an Beweisen und die Wiederholungen liefen so oft im TV, dass man fast annehmen muss, dass ein jeder über 20 den Film wenigstens einmal gesehen hat. Harrison Ford ist noch ziemlich jung und die Damenblazer hatten Farben jenseits der heutigen Geschmacksskala. Der Nachfolger, der 20 Jahre später die Geschichte fast aller handelnden Personen aufgreift, heißt im Deutschen Der letzte Beweis, was nicht so brillant ist wie das Original Unschuldig, Innocent in Hinsicht auf Erwartungshaltung und Romaninhalt. Aber wir sind dankbar, im Verunstalten von Roman- und Filmtiteln ist der deutsche Verlagschef sonst deutlich unsensibler. Positiv ist, dass die deutsche Übersetzung dem amerikanischen Original nur um einige Wochen hinterherläuft. Sie erscheint am 14. Juni 2010. Bei einem Fortsetzungsroman stellt sich die Frage, sollte man das Ausgangswerk noch einmal zur Hand nehmen? Sie ist in diesem Fall schnell mit Nein beantwortet. Als dass Scott Turow zwar die Personen des ersten Buches wieder agieren lässt, alle jedoch Veränderungen durchlebt haben, die mehr als nur Grundlage der Story sind. Und was an Ereignissen aus dem Erstlingswerk eine Rolle im aktuellen Handlungsstrang spielt, wird ausführlich und wohl integriert vermittelt. Wie der Hörer bemerkt, tastet sich der Kriminalroman-Rezensent ans Dilemma seiner Profession heran. Wie bespricht man einen Krimi, ohne die Handlung zu verraten? Vielleicht so. Presumed Innocent erschien vor reichlich 20 Jahren, beschreibt das Leben von Rusty Savage, einem leitenden Staatsanwalt in einer fiktiven Stadt im Mittleren Westen. Diese ermittelt den Mord an einer Kollegin, ebenfalls Staatsanwältin, und wird im Zuge der Ermittlungen mehr und mehr selbst zum Verdächtigen, weil sich herausstellt, dass Rusty mit dem Mordopfer eine außereheliche Beziehung hat. Dem folgenden Indizienprozess, bei dem sich der Staatsanwalt von seinen Kollegen und damit Anwärtern auf seinen Posten angeklagt sieht, übersteht Rusty Savage mit der Hilfe eines gerissenen Anwalts, der für Rusty einen Freispruch erwirkt. Aber, und das ist ein für die Handlung von Innocent gewichtiger Makel, aus Mangel an Beweisen, sprich ein Freispruch zweiter Klasse. Sprung vorwärts ins Jahr 2008. Für Spoiler-verängstigte Hörer, die folgenden Informationen stammen aus zwei Seiten Prolog und ein paar Sätzen der ersten Kapitel. Do not panic. Es ist der Morgen des 30. September 2008 und Rusty Savage, mittlerweile Richter, sitzt am Bett seiner toten Frau. 24 Stunden lang. Er räumt die Wohnung auf, ordnet das Bett, in der die Leiche liegt, setzt sich neben sie und denkt über sein Leben nach. Erst am nächsten Morgen ruft er seinen Sohn an.
Nat, September 30th, 2008. A man is sitting on a bed. He is my father. The body of a woman is beneath the covers. She was my mother. This is not really where the story starts or how it ends, but it is the moment my mind returns to the way I always see them. According to what my father will soon tell me, he has been there, in that room, for nearly 23 hours, except for bathroom breaks. Yesterday he awoke, as he does most weekdays, at 6:30, and could see the mortal change as soon as he glanced back at my mother, just as his feet had found his slippers. He rocked her shoulder, touched her lips. He pumped the heel of his palm against the sternum a few times, but her skin was cold as clay. Her limbs were already moving in a piece, like a mannequin's. He will tell me he sat then, in a chair across from her. He never cried. He thought, he will say. He does not know how long, except that the sun had moved all the way across the room, when he finally stood again and began to tidy obsessively. He will say he put the 3 or 4 books she was always reading back on the shelf. He hung up the clothes she had a habit of piling on the chaise in front of her dressing mirror, then made the bed around her, pulling the sheets tight, folding the spread down evenly, before laying her hands out like a doll's on the satin binding of the blanket. He threw out 2 of the flowers that had wilted in the vase on her night table and straightened the papers and magazines on her desk. He will tell me he called no one, not even the paramedics, because he was certain she was dead, and sent only a 1-line email to his assistant to say he would not be at work. He did not answer the phone, although it rang several times. Almost an entire day will have passed before he realizes he must contact me. But how can she be dead? I will ask. She was fine 2 nights ago when we were together. After a freighted second, I will tell my father, she didn't kill herself. No, he will agree at once. She wasn't in that kind of mood. It was her heart, he will say then. It had to be her heart, and her blood pressure. Your grandfather died the same way. Are you going to call the police? The police, he will say after a time. Why would I call the police? Well, Christ, Dad, you're a judge. Isn't that what you would do when someone dies suddenly? I was crying now. I didn't know when I had started. I was going to phone the funeral home, he will tell me, but I realized you might want to see her before I did that. Well, shit, well, yes, I want to see her. As it happens, the funeral home will tell us to call our family doctor, and he will in turn summon the coroner, who will send the police. It will become a long morning and then a longer afternoon with dozens of people moving in and out of the house. The coroner will not arrive for nearly 6 hours. He will be alone with my mom's body for only a minute before asking my dad's permission to make an index of all the medications she took. An hour later, I will pass my parents' bathroom and see a cop standing slack-jawed before the open medicine cabinet, a pen and pad in hand. Jesus, he will declare. Bipolar disorder, I will tell him when he finally notices. She had to take a lot of pills. In time, he will simply sweep the shelves clean and go off with a garbage bag containing all the bottles. In the meanwhile, every so often another police officer will arrive and ask my father about what happened. He tells the story again and again, always the same way. What was there to think about all that time? One cop will say. My dad can have a hard way with his blue eyes, something he probably learned from his own father, a man he despised. Officer, are you married? I am, Judge. Then you know what there was to think about. Life, he will answer. Marriage. Her. The police will make him go through his account 3 or 4 more times. How he sat there and why. His response will never vary. He will answer every question in his usual contained manner. The stolid man of law who looks out on life as an endless sea. He will tell them how he moved each item. He will tell them where he spent each hour. But he will not tell anybody about the girl.
Wer seine tote Frau, und sei sie noch so herzkrank und mit größter Wahrscheinlichkeit an natürlichen Ursachen verstorben, einen Tag lang liegen lässt, bevor er den Notarzt, die Polizei oder auch nur den Leichenbeschau holt, macht sich verdächtig. Zumal als Richter, zumal als ehemals des Mordes Angeklagter und nur in Anführungszeichen aus Mangel an Beweisen freigesprochener. Problem, der Ankläger von vor 20 Jahren, Tommy Molto, ist jetzt auf Rusty Sabbichs Posten. Immer noch leitender Staatsanwalt, eigentlich zuständig für die Untersuchung des Todesfalls, wird aber einen Teufel tun, sich leichtfertig des Verdachtes auszusetzen, sich an Rusty rächen zu wollen. Aber die Indizien für einen unnatürlichen Tod von Barbara Savage, der Frau des Richters am Berufungsgericht und mitten im Wahlkampf für den Posten des obersten Gerichtshofes des Bundesstaates, mehren sich. Wie gesagt, das alles wird auf den ersten Dutzend Seiten von Innocent erzählt, noch ist nichts passiert. Doch wir können aufhören. Ist doch der vor Biegung surrende Spannungsbogen, der mit dem Roman vor 20 Jahren begann und über den verführerisch klaren Buchtitel Innocent, unschuldig und dem Prolog erster ahnbar wird, nicht das alleinige Argument, Scott Turrers Innocent aufs Höchste zu loben und zu empfehlen. Denn der Roman unterscheidet sich von der amerikanischen Krimi-Dutzendware, die, nur zur Erinnerung der deutschen Entsprechung, immer noch vorzuziehen ist, in wichtigen Details. Da wäre zunächst der Autor Scott Turrer, der die Schreiberei nur im Nebenberuf betreibt, oder sagen wir genauer, die Schriftstellerei. Denn als Strafverteidiger in Chicago schreibt er beruflich, narrativ und klar für ein deutlich kritischeres Publikum als den bräsigen Urlauber am Strand. Von seinen Stories, gewoben aus Aussagen, Beweisen und Indizien, hängt normalerweise ab, ob 12 Geschworene seinen Mandanten in eine Zelle schicken oder zurück in die Freiheit. Diese Berufserfahrung hilft, ein fesselndes Bild vom ohnehin fesselnden US-amerikanischen Tanz der verschiedenen jurisprudenten Elemente zu malen. Anders als in Deutschland wechseln im Laufe ihres Lebens eine Vielzahl von Staatsanwälten auf die Gegenseite oder werden Richter. Das alles passiert nicht durch Berufung, sondern durch Wahl, was der Art der Berufsausführung wiederum seinen Stempel aufdrückt. Sei es inhaltlich durch Strenge oder Milde, je nach Wahlmilieu, sei es persönlich, ein Richter mit Spleen kommt, wie ich letztens durch einen auf unserer Webseite übrigens verlinkten Prozessbericht im New Yorker lernen durfte, nicht nur in Romanen vor. Diese basisdemokratische Grundlage der Judikative ist konsequenziell auch für die Urteile, die gefällt werden. Liegen diese damit doch deutlich mehr in den Händen der Menschen, Geschworene oder Wähler, als in denen des strikten, starren Systems. Immer mehr darüber zu lernen, durchaus auch um zu vergleichen, ist übrigens ein hübsches Alibi, um intellektuellen Nasenrümpfern, die in Anführungszeichen Schwäche für den amerikanischen Krimi zu erklären. Die Präzision des Schriftstellers und Anwalts Scott Turrer, die Konzisheit und Lebendigkeit der Szenerie fesselt vor allem in den Roman vorantreibenden Passagen und bildet einen durchaus sinnvollen Kontrast zu den mitunter etwas ausschweifenderen persönlichen Betrachtungen der Protagonisten, die wiederum eine Qualität des Romans darstellen, ob einen Hauch zu lang oder nicht. Denn Scott Turrer nimmt die lange Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Roman mit allen Haupthelden zum Anlass, ein paar grundsätzliche Fragen über das Leben, dessen Wege und Abwege zu stellen. Als Einwurf und der Vollständigkeit halber, Turow hat noch 7 weitere Romane geschrieben, in denen einige der Personen aus Presumed Innocent auftauchen. In Innocence selber nimmt er sich zum Beispiel die Zeit, Rusty Savage darüber nachdenken zu lassen, ob die Rückkehr zu seiner Frau vor 20 Jahren richtig war. Er entwickelt den jetzigen Chefankläger Tommy vom wilden Karrieristen vor 20 Jahren zum betenden Familienvater, den ein spätes und unerwartetes Familienglück vorsichtiger macht, als es seinem jungen Kollegen Brand lieb ist. Rustys Sohn litt unter den 20 Jahren Vernunftehe zwischen Rusty und der frisch toten Barbara und ist ein ausnehmend schöner, kluger und introvertierter Student der Rechtswissenschaften. In solchen Selbstbetrachtungen aus der Ich-Perspektive wird der Roman immer wieder an die Grenze zum Deprimierenden gebracht. Für Rusty war schon der 40. Geburtstag ein Gefühl, von einer Ziegelmauer begraben zu werden. Das 60. stürzt ihn vollends in Senieren. Was wäre wenn? Wo waren die Weggabelungen, die man verpasst hat? Oder gab es sie nicht? Das klingt zugegeben nicht wie spannende Nebenbeilektüre, aber das ist der Preis, der den etwas faden Krimigenuss eines Michael Connelly vom schweren Aroma eines John Updike unterscheidet. Und irgendwo in der Mitte liegt Scott Turow und John Irving. Denn eine gehörige Prise dessen Sinns für das Absurde, die bitterböse, tragikomische und komplett unvorhersehbare Wendung hat Scott Turow in Innocent auch. Laut lachend, nee, das gibt's nicht in der Straßenbahn zu sagen, hat nette Effekte in der Beziehung zu seinen Mitmenschen, kann ich berichten. Was mich die besagten Jahrzehnte vom Lesen von Kriminalromanen auch abgehalten hat, ist der Fakt, dass deren Spannung so vorhanden einzig und allein vom Wissen des Autors und den Ausgang der Show abhängt und wenn ein Literaturrezensent irgendetwas nicht leiden kann, dann ist es, wenn jemand mehr weiß als er selbst. Scott Turow umgeht das Problem mit einer Kombination aus 2 altbekannten und von mir eigentlich nicht wirklich geliebten literarischen Stilmitteln, der Rückblende und der Ich-Erzähler-Perspektive. Die Kapitel des Romanes entwickeln sich zeitlich vom Tag am Bett seiner toten Frau und zu diesem Tage hin. Erzählt wird aus der Ich-Perspektive von Rusty Savage, dem Richter, dessen Sohn und einer Person, die ich aus Gründen der Spannung hier im Dunkeln lasse. Und aus der Beobachterperspektive, wenn es um den leidenden Staatsanwalt Tommy Molto, Rustys alten Gegenspieler, geht. Alle Kapitel sind entsprechend mit dem Datum und dem Namen der sprechenden oder handelnden Person überschrieben, was mal wieder ein Argument für das E-Book ist, springt man doch zunächst immer wieder ein Kapitel zurück, um die zeitliche Perspektive wiederzufinden. Der Effekt des ganzen Theaters ist, dass wir bis auf die Umstände erklärenden Kapitel aus der Erzählerperspektive mit Tommy Molto Sicht und Wissensstand der handelnden Akteure erfahren und keinen Deut mehr. Suspense statt Kriminalroman. Kein Erzähler erklärt bedeutungsschwanger à la Dan Brown, doch sie wussten noch nicht, was geschehen würde. Wir wissen manchmal, dass die Vermutungen von zum Beispiel Ned, dem Sohn des Richters, nicht so recht stimmen oder sich zumindest mit dem widersprechen, was der Vater äußert. Die Widersprüche zu finden, aufzulösen und eine Haltung zu entwickeln, bleibt in der Übung des Lesers. Sehr interessant. Ein weiterer Vorteil von Ich-Perspektive und Zeitensprung ist der Präsens, der uns filmhafte Epik gibt. Aber das, wovor es dem Rezensenten bei der verwendeten Ich-Erzählform oft schaudert, wird weitgehend vermieden. Die übertriebene Charakterisierung des Erzählenden durch verbale Definition. Zwar hängt der Sohn das eine oder andere gross oder weird ans Ende seiner Sätze, es bleibt aber im Rahmen und ein Scott Turow-Roman kein Kasperle-Theater. Fast geschafft also. Roman vorgestellt, Stil erklärt, Handlung angerissen und doch weitgehend verborgen. Da Scott Turows Innocent jedoch so spannend, wendungsreich und unvorhersehbar ist, musste der Rezensent zu extremen Maßnahmen greifen, um das Ende nicht in einem Nebensatz zu verraten. Er brachte sich dazu, dieses nicht verraten zu können und begibt sich nochmals mit der ausdrücklichen Lobpreisung und Empfehlung zurück auf sein Sofa und liest erst jetzt die letzten 3 Kapitel von Innocent. Der letzte Beweis von Scott Turow. In der Rubrik Was wir sonst noch lesen, berichtet Irmgard Lumpini von essentieller Lektüre zur Fußball-WM und Herr Falschgold kann erklären, warum wir alle Lena sind.